ARD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Ich habe das ja nun oft auch live gesehen, auch damals. Und da ist er, sitzt am Klavier, ne, und spielt und wunderbar und singt so. Und du denkst, das kann jetzt alles nicht wahr sein.
Stimme erkennt man sofort. Es ist die Stimme von Steve Winwood und damit herzlich willkommen zu Urban Pop. Hi Peter.
Hi Oke.
Ja, das ist natürlich die Spencer Davis Group, aber Steve Winwood ist die tragende Figur, ist diese charakteristische Stimme, ganz junger Typ noch. Wann ist dir zum ersten Mal diese Stimme aufgefallen, weißt du das?
Also irgendwo im Radio, als ich Piratensender gehört habe oder BFBS, also da war ich 15, 16 und da lief schon die erste EP von der Spencer Davis Group und das Stück hieß Every Little Bit Hurts und das war ein Ray Charles Stück und dann sang dieser Typ und ich wusste nicht, wer das ist und dann erfuhr ich dann irgendwie, das ist ein Gleichaltriger, der ist genauso alt wie ich, der ist 16 und der singt unfassbar. Every night I cry, every night I sigh, every night I wonder why you treat me cold. Yet you won't let me go. Every little hurt counts. Ich habe in meinem Buch geschrieben, der singt, als würde er in Alabama, Georgia oder in Südstaaten irgendwo aufgewachsen sein. Und er singt, als hätte er schon drei gescheiterte Ehen hinter sich. So voller Gefühl. Aber dieser kleine Junge, ein weißer, blasser Teenager aus Birmingham, war 16.
Ihr merkt schon, wir haben eine tolle Geschichte vor uns und zwar die Geschichte von Steve Winwood, eben von seinen Anfängen, darauf kommen wir auch gleich, wo er herkommt und so weiter. Ja, du sagtest schon, aus Birmingham kommt er, 1948 ja. Geboren. Ja, seine Familie ist aber schon musikalisch gewesen.
Ne? Ja, aus Handsworth, also der Vater ist Eisengießer gewesen in einer Stahlfabrik, aber ein Hobbymusiker, der Saxophon spielte, in einer Tanzband und der war ständig am Wochenende und auch sonst unterwegs, um auf Festen, Hochzeiten und solchen Dingen zu spielen. Und die Kinder waren auch gleich musikalisch interessiert und gleich ja sozialisiert. Steve setzte sich ans Klavier. Der war aber einer, der konnte irgendwie alles gleich selbst lernen. Er sang musikalisch im Kirchenchor auch, schon als 7-Jähriger. Und als er dann 11 war, durfte er dann mit Papa auch mal mit bei der Band spielen. Da gibt's ein Foto, ne, wo der dieser kleine Junge sitzt und spielt Gitarre. Das konnte er nämlich auch. Und sein Bruder spielte auch Gitarre. Und irgendwann hat der Papa die dann immer mitgenommen, weil die Tanzband hat ja so altmodische Tanzmusik gespielt, so Salonmusik 40er Jahre, 50er. Und da wurde ja Rock'n'Roll irgendwie populär. Und das konnte die Tanzband nicht spielen. Es wurde aber danach gefragt. Und dann hat der Vater gesagt, Jungs, kommt mal mit. Ihr könnt dann irgendwie so ein paar Instrumentals spielen, Shadows oder so ein paar Duane Eddy-Stücke. Und dann machen wir auch was für die jungen Leute. Die wollen das nämlich. Und so waren also die kleinen Jungs, die Brüder Winwood, waren also die moderne Variante der Tanzband.
Der ältere Bruder wird Muff genannt. Ich weiß nicht, was sein richtiger Vorname
Mervyn.
Ist. Mervyn. Ach, Mervyn. Okay, alles klar. Und der ist 5 Jahre älter. Genau. Und ich habe in einem Interview gesehen, also in, ich glaube, das ist ein Video, das ich gesehen habe, dass er recht frustriert war ein bisschen. Also er hatte die Gitarre offenbar geschenkt bekommen, aber sein Bruder nahm sie in die Hand und konnte sofort spielen, im Gegensatz zu ihm.
Ja, er hat sich das immer versucht anzulernen. Und dann kommt dieser kleine Junge, der 5 Jahre jünger ist. Und als der so 10, 11 war, kommt der und nimmt, ja, spiel das doch so, sagt er, nimmt die Gitarre und spielt einfach. Auch am Klavier konnte er jede Melodie gleich nachspielen, konnte gar keine Noten, aber hörte was, konnte sofort begleiten, bestielen. Also ein absolutes Ausnahmetalent, also eine ganz rare Sache.
Und Steve hat auch offenbar auf der Kirchenorgel gespielt, wenn ich das richtig sehe.
Genau, er liebte diese Pfeifen, diese riesigen, und hat dann auch auf der Kirchenorgel gespielt. Er war im Kirchenchor und danach haben sie sich dann oft an die Orgel geschlichen und haben dann die angeworfen und haben da gespielt. Und er liebte, sagte er später auch noch, ich habe diese Klänge geliebt. Und irgendwie hört man das auch später in seiner Musik. Auch die Melodien von Kirchenliedern, die findet man echt in seinen späteren Songs. Das ist sehr, sehr auffällig und hat ihn schwer beeinflusst. Aber wie gesagt, er hat mit hoher Sopranstimme als Junge eben in einem Kirchenchor gesungen. Also als Sänger war er noch nicht tätig, sondern nur als Instrumental, als Gitarrist und Pianist.
Ja, und dann geht aber die Geschichte ja weiter, dass diese Stimme kommt ja noch dazu dann als prägendes Element für Steve Winwood. Er kommt in den Stimmbruch und hört offenbar in dieser Zeit Musik von Ray Charles und versucht immer zu singen wie Ray Charles.
Er lernte irgendwo eine Platte kennen, Ray Charles in Person. Da hat er zum ersten Mal von diesem Mann gehört und hat das angehört und dachte, mein Gott, wie singt der denn? Und dann kriegt er den Stimmbruch, so mit 13 etwa, und kann auf einmal so singen. Und das war nun vollkommen überraschend. You know the night time now. Eine andere Sache müssen wir noch mal nachholen eben. Als er noch klein war, 11, 12, und bei der Tanzband des Vaters mitgespielt hat, da haben die das Piano umgedreht, oder auch später in der Band seines Bruders, haben das Piano so umgedreht, dass er sich dahinter verstecken konnte. Denn er durfte doch gar nicht auftreten abends. Er war underage, also er war viel zu klein. So, und dann haben sie ihn versteckt. Er hat aber gespielt, er war ganz wichtig, aber man konnte ihn nicht sehen.
Das ist eine sehr herrliche Anekdote. Ja. Ja, okay, er wurde versteckt. Ich glaube auch, dass die Schulleistungen etwas gelitten haben, oder?
Ja, die Schulleistungen waren so mittelmäßig, aber der Direktor, das war ein der hat ihn gehasst. Der mochte mit Popmusik und Musik allgemein, hatte der nichts zu tun, und der hat dann auch in den Zeitungen gesehen, dass diese Brüder Winwood überall auftreten und unter dem Namen Muff Woody Jazz Band, das die Band des Bruders gewesen. So, der hat Bilder gesehen und dann hat er Steve gesagt, also das ist dir wohl wichtiger als die Schule. Und irgendwann musste Steve von der Schule. Ich glaube, mit 14, 15 flog er aus der Schule, weil er nun, und dann von da sagt er, war ich Profimusiker. Und das ist natürlich eine sehr begrenzte Ausbildung.
Ja, aber trotzdem auch eine wahnsinnige Geschichte. Also man muss ja schon sagen, also es ist auch in den Artikeln, die man so nachlesen kann, es fehlt immer der Begriff Wunderkind.
Ja.
In gewisser Weise ist das schon so.
Er ist natürlich so eins, aber dass also eine Schule überhaupt nicht erkennt, was für ein unfassbares Talent da ist. Ich meine, selbst der Musiklehrer, ja, der soll noch ganz nett gewesen sein, aber der Direktor hat es einfach nur gehasst. Das stört seinen Schulbetrieb, wenn da so einer rumläuft und nachts bis Mitternacht irgendwo in Clubs spielt. Das gehört sich nicht, also bye bye.
Ja, okay, aber ich finde, das ist vor allem sehr, sehr kurios, weil man eben ja weiß, was für ein, also es gibt auch mal wilde Zeiten in dem Leben von Steve Winwood, das sehen wir ja gleich noch, aber er ist eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch.
Ja.
Also er ist jetzt kein, sagen wir mal, so ein Schulquerschläger oder so gewesen wahrscheinlich. Ne?
Überhaupt nicht. Er hat sich nur um Musik gekümmert und war extrem fleißig. Da sieht man ja auch, was er sich alles beigebracht hat. Er hat sich zum Beispiel auch Schlagzeug, die hatten zu Hause ein Schlagzeug, hat sich dran gesetzt. Der kann hervorragend Schlagzeug spielen. Das hat er auch da gelernt. Saxophon von seinem Vater hat er auch gelernt. Kann er auch spielen. Also er kann eigentlich alles spielen. Und das ist natürlich so ungewöhnlich. So, diese Band von seinem Bruder, die war in Birmingham dann schnell bekannt, spielten so eine Art Mischung aus Dixieland und Rhythm and Blues Blues. Und oft kamen ja amerikanische Blues- und Soul-Künstler in die Stadt und die hatten nie eine eigene Band dabei. Und in England war es üblich, dass dann lokale Bands diese Musiker begleiteten. Und das machte nun Muff und Stevie, und diese Musiker begleiteten nun ganz berühmte Leute wie Muddy Waters oder John Lee Hooker, wenn die mal in die Stadt kamen.
Okay, das ist auch nicht die schlechteste Ausbildung, mit solchen Leuten zu tun zu haben. Wahrscheinlich hat er sich ja auch das ein oder andere abgeguckt oder genau gesehen, wie man dazu passen kann.
Also, genau.
Ja, das ist natürlich, dann ist das seine Schulbildung gewesen. genau. Nehme ich an. Okay, er kommt dann aber mit Muff zusammen auch an einen Menschen, der später eben, oder wenig später sogar, die erste Band von Steve Winwood benennen wird, nämlich Spencer Davis. Die Spencer Davis Group ist es dann. Der war auch Musiker in Birmingham?
Der war Musiker in Birmingham, so ein Folk-Blues-Musiker, war Student, Deutsch, hat er Germanistik studiert, auch in Berlin. Er hat, glaube ich, ein Jahr lang in Berlin studiert. Kann hervorragend oder konnte hervorragend Deutsch. Und war nun in den Folkclubs unterwegs. Und irgendwann spielte die Muff Woody Band, also mit Muff Winwood und Steve Winwood, spielten in der Nähe der Universität. Und Spencer Davis war da und sah die und dachte, wow, was ist das? Und hat dann die angefragt, wollen wir nicht zusammen eine Band gründen? Da war noch gar nicht klar, dass es die Spencer Davis Group hier heißen sollte, sondern nur eine gemeinsame Band gründen, die Blues spielen sollte. Und Spencer wusste auch, dieser Junge da, der singt so unfassbar, der singt so original schwarz-amerikanisch, das kann ich nie erreichen, also besser geht's gar nicht. Und ja, dann gründete man eine Band, denn Spencer kannte noch einen Schlagzeuger, Pete York. Muff stieg auf den Bass um von der Gitarre und dann war die Spencer Davis Group fertig. I want you walk that walk, you my baby, I got my eyes on you. You got dimples in your jaw, you got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw, you my baby, I got my eyes on you. Und der Name wurde dann einfach so gesagt, ja, nennen wir uns doch so, wie Spencer Davis. Das war für Steve auf der einen Seite auch sehr positiv, weil das Rampenlicht stand erstmal auf Spencer Davis. Später war es dann auch so, als sie Erfolg hatten, dann hat Spencer die Interviews gemacht, das musste Steve dann nicht. Der hatte auch gar keine Lust dazu, war immer sehr schüchtern und so.
Genau, ich habe meine Weisheit aus diesem Buch davor, mir liegt von Chris Welch, das etwas chaotisch geschrieben ist, aber da steht eben auch drin, dass Spencer Davis vor allem eins, er konnte auch ein bisschen singen, der hat ja auch einige Songs gesungen, genau. Aber er konnte vor allem quatschen. Ja. Er konnte diese Interviews geben für die Lokalzeitung. Genau. Und dann dachte er, das ist vielleicht nicht so schlecht. Und dann heißt die Band, und Spencer Davis klingt ja auch gut. Also ja. So.
Genau, Spencer Davis Group. Und die spielten dann auch auf und runter im Land auch eben, das war in England ja oft so, du fährst rum im Van. Und so war Stevie, seit er 15 war, ständig unterwegs mit dieser Band, spielten in Nordengland. Auch bis nach London spielte diese Spencer Davis Group als Bluesband. Und das war ja ein in England so ein aufkommender Trend, die jungen Bluesbands. In London gab es eben einige, John Mayall und Yardbirds und andere. Und auch auf diesen Art von Blues Circuit, also in diesen Bluesclubs, dann haben sich zum Beispiel Eric Clapton und Steve getroffen. Und Clapton hat erzählt, in Manchester hat er ihn irgendwann zum ersten Mal gesehen und hat ihn dann irgendwann angesprochen. Und später wurden sie auch gute Freunde. I just can't take the loneliness you give me. This way. Kann natürlich nicht unentdeckt bleiben. Und irgendwann kam ein Manager aus London, Chris Blackwell, der eigentlich aus Jamaika stammt, der managte eine Sängerin, Millie Small. Und der kam nach Birmingham und sieht in einem Club diese Band, Spencer Davis Group, mit diesem Sänger. Und hat er gesagt, ey, sofort, ich will euer Manager sein. Und wurde tatsächlich sofort, die hatten nämlich keinen Manager, wurde der Manager. Und der hat ihnen auch gleich den ersten Plattenvertrag verschafft bei der Plattenfirma von Fontana. Er hat später Island Records gegründet, ein Label, das er schon in Jamaika eigentlich formiert hatte. Aber in England gab es das noch nicht. Und Chris Blackwell, das ist der Mann, der Island Records dann gegründet hat. Da war er auch dann der Chef der Plattenfirma von Steve von der Spencer Davis Group und von seinen späteren Projekten.
Okay, den brachte er ja schon mal einen Pfund mit für diesen weiteren Weg. Es ist so, dass er also dafür sorgt, dass sie dann einen Plattenvertrag bekommen, aber sie haben ja auch gleich Hits. Ne? Also sie haben ja dann auch einfach mal durchschlagen, gleich also ja, 66, ja. 65.
Ja, die erste Platte, da haben sie erstmal so angefangen, da spielen sie Blues-Covers. Also da war der einzige, der Single-Hit, den sie da hatten, ein Single-Hit kann man nicht sagen, das waren so, kam in die 20er-Plätze, Dimples, ein Johnny Hooker-Stück. Oh,
I want you walk that walk. You my babe, I got my eyes on you. You got dimples in your jaw. You got dimples.
Und sonst ist auf der Platte eben Every Little Bit Hurts, das dann ich schon auf der, was ich schon von der EP gehört hatte, ein Song von Ike Turner, ein eigener Song von Spencer und hauptsächlich aber auch zum Beispiel ein wunderschöner Blues von Steve Winwood selbst geschrieben, komponiert schon. Damals, da war er nun gerade 16. It Hurts Me So.
Sometimes I feel so worried. Sometimes I feel so sad. Thinking about my baby and the good times we had. You know it hurts me so, hurts me so. And I never wanted to let you go.
Das ist auf der ersten Platte, die Their First LP heißt. Also fantasievolle Plattennamen.
Ja, aber ich meine, es wird erst lustig, wenn man weiß, wie die zweite Platte heißt. Ja, die heißt genau. Nämlich The Second Album.
Ja, genau, so ist es.
Das ist dann gut, ja. Finde ich so.
Und auf diesem Second Album, das im Jahr 66 erschien, im Januar 66, da war nun gleich der erste riesige Hit, der im Ende 65 erschien und dann gleich Anfang 66 sehr erfolgreich war. Keep on Running.
Keep on running.
Und das war ein Stück eines jamaikanischen Sängers-Songwriters, Jackie Edwards, das aber Steve eben auch umarrangiert hat. Er hatte auch schon musikalisch irgendwie den Hut auf und hat zum Beispiel dieser Bassriff dum, 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 und oder dann die Gitarrenphrase und dann so verzerrte Gitarren. Da gab es nämlich zum ersten Mal diese Fuzzboxen. Fuzzbox war so ein kleines Gerät, da trat man drauf und dann verzerrte es ganz wunderbar die Gitarre. Das hört man hier deutlich. Er wollte also nicht nur einen reinen Blues kreieren, sondern er wollte was Neues machen, was irgendwie ein bisschen nach Rock'n'Roll klang. Und das ist ihm nun voll gelungen. Die Nummer wurde Nummer 1 und hat zum Beispiel, die Beatles waren Nummer 1 mit Day Tripper, We Can Work It Out. Und von Keep on Running wurde sie verdrängt. Okay, was? Sie war vorher 6 Wochen Nummer 1, insofern kann sie auch irgendwann verdrängt
ja, okay,
werden.
Aber das ist ja schon trotzdem aber, immer ja, schon ein Statement. Ne?
Ja, das ist das Statement gewesen. Und ja, es war immer noch so rudimentäre Musik eigentlich, aber Keep on Running war schon eine tolle Aufnahme. Und auf der Platte, auf The Second Album, ist eben eine wunderbare Version von dem Ray Charles-Klassiker drauf, Georgia on My Mind. Immer ein Highlight in den Konzerten von
aber das, der, Spen- wenn man das der auch Spencer anhört, Davis Group. Es gibt ja auch Live-Aufnahmen davon, von der Spencer Davis Group, aber auch diese hier, man denkt, es singt Ray Charles.
Ja, so unfassbar.
Georgia. Oh, Georgia. No peace I find. It's just an old sweet song. Keeps Georgia on my mind.
Ich habe das ja nun oft auch live gesehen, auch damals. Und da ist er, sitzt am Klavier, ne, und spielt. Und wunderbar und singt so. Und du denkst, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Der sah ja auch wirklich auch für sein Alter. Er war damals so 16, 17, als ich ihn da sah. Da war er immer noch blass und schüchtern, sagte kein Wort. Die Ansagen, wie gesagt, machte nur Spencer Davis. Und ja, das war schon wirklich irre.
Yes,
Yeah. Ja, dann geht's weiter. Also der Erfolg ist riesig und der Erfolg ist also auf einmal auch ein kompletter Wandel für Steve. Von den Bluesclubs dann zu einem Pop-Publikum, weil er war auf einmal, waren die Popstars, traten im Fernsehen auf, die Teenager kamen, kreischten und damit kam Steve irgendwie gar nicht zurecht. Das fand er irgendwie ein bisschen aufdringlich, irgendwie seltsam.
Wie hast du ihn denn gesehen damals?
Da habe ich ihn eben, das ist dann 66 gewesen, im Juni hatten wir eine Klassenreise nach London und ich war immer schon sehr informiert, wer wo spielt und im Manor House, einem Bluesclub in London, in Nordlondon, da spielten die Spencer Davis Group und da bin ich mit meinen zwei Mitschülern hingefahren in der U-Bahn und dann haben wir die da gesehen, da waren 300 Leute oder so, obwohl sie gerade die Nummer 1 gehabt hatten, also insofern... Das konnte man so erleben, aber da gibt's eben noch diese wunderbare, das Erlebnis, was ich noch ausführlicher erzählen möchte, weil erstmal erscheint ein ganz furchtbar langweiliges Album, das dritte.
Das heißt komischerweise nicht das dritte Album oder so.
Das heißt nämlich Herbst 66, ja. Autumn 66, ist auch als einziges, kann man sagen, ist ein weiterer Klassiker, Nobody Knows You When You're Down and Out ist da drauf. Nobody loves you. When you're down and out, in your pocket you ain't got one penny, and your friends you don't have any. Well, just as soon as you get back on your feet again, aber sonst ist da nicht viel Originelles drauf. Somebody Help Me, der zweite Hit, ist noch drauf. Somebody help me, yeah. Somebody help me now. Won't somebody tell me what I've done wrong. Und ein Instrumentalstück, das wie Booker T in the MGs heißt, On the Green Light. Steve Winwood an der Orgel, da sieht man auch, also ein wunderbarer Organist. Derzeit, das war im Juni 66, bevor diese Platte rauskam, sah ich nur diese Band im Männerhaus und sie hatten an dem Tag die nächste Single aufgenommen, die dann ein Welthit wurde, Gimme Some Lovin'. Und das ist sehr, sehr lustig, diese Geschichte, und ich muss das mal vorlesen, denn da sagte Muff Winwood später, also sie haben von Chris Blackwell den Auftrag bekommen, also endlich mal, nachdem die dritte Single gefloppt war, jetzt müsst ihr wieder irgendwie einen Hit kreieren, also setzt euch mal hin und macht mal was. Und da hat er die ins Studio gebracht und dann haben die eine halbe Stunde rumgedoktert und haben Gimme Some Lovin' sich ausgedacht. Und Muff hat das dann so beschrieben, ja, wir sind da noch, haben gedacht, ja, das ist doch ein guter Song, ist doch super. Jetzt gehen wir mal in die Kneipe nebenan und trinken mal einen. Auf einmal kommt Chris Blackwell in die Kneipe und sagt, ich habe euch im Studio gesucht, wo seid ihr? Seid ihr verrückt? Ihr sollt arbeiten. Und da sagt er, ja, wir haben doch schon was gemacht und ja, kannst du dir ja mal anhören. Und dann haben sie ihm das vorgespielt und da war der natürlich schwer begeistert. Am Tag danach haben sie es aufgenommen und dann erzählt Muff Winwood hier, ich zitiere das mal. Am nächsten Tag haben wir also das eingespielt. Dann abends haben wir in Nordlondon in einem Bluesclub gespielt. Das war der Club Männerhaus, wo ich war. In dem Tag. Und dann haben wir das Stück in der Öffentlichkeit auf der Bühne auch mal ausprobiert. Und ich erinnere mich, an dem Abend, als ich da war, sagte Spencer Davis, ja, wir haben heute Nachmittag ein neues Stück aufgenommen, wir wollen das euch mal vorspielen, das ist hier. Und dann fing es an, dann mit diesem Orgelriff am Anfang. Und das war ein Stück, das dann 5 Monate später Nummer 1 in Amerika und in England war.
Erst gehört.
Auf der Premiere war ich.
Das ist ja echt cool.
Ja, eine wunderbare, das wusste ich damals nicht, aber fand die Nummer schon toll. Ne?
Die ist ja auch großartig, ja. Ist ja unzerstörbar geradezu. Echt, da bist du dabei gewesen, ja, das ist ja ein Knaller. Echt.
Ja, genau. Deswegen, also ich musste so lachen, als ich dieses Zitat von Marv Winwood las, wie der das genau erzählt. Ja, in North London haben wir gespielt in diesem Club und das war das Männerhaus, wo ich dann
okay. Diese Orgel, über die würde ich nochmal gerne reden. Er weiß schon wirklich, damit umzugehen.
Ja, ne? Er konnte sich aber erst eine kaufen, als sie den ersten Hit gehabt hatten. Weil vorher war nie genug Geld oder es ist zu umständlich, auch immer eine Orgel rumzuschleppen, wenn du als Bluesband unterwegs bist. Aber dann, mit dem Erfolg von Keep on Running, war genug Geld da, sich eine Hammond-Orgel zu kaufen. Und die war dann auch mit charakteristisch für den Stil. Und er spielte so ein bisschen auch wie Jimmy Smith, also diese Jazz-Organisten. Und er konnte es wunderbar mischen. Also am Piano, an der Orgel und, was man immer vergisst, er ist ein genialer Gitarrist. Er spielte Blues-Soli, die wirklich genauso gut wie Clapton waren. Und das hat Clapton auch später gesagt. Also ich habe mit dem gejammt und gespielt und der Typ war unfassbar. Und als der Erfolg da war, dann zog Steve schon so mit 16, knapp 17 Jahren nach London von Birmingham, von zu Hause weg. Und hatte eine Wohnung in London und ging dann, weil der einzige Mensch, den er richtig kannte, war Eric Clapton. Und dann haben die Kontakt gefunden, dann hat Clapton ihn immer eingeladen in seine Bude, dann haben sie Bluesplatten angehört. Und so wurde also der kleine Steve, der ja 3 Jahre jünger ist als Clapton, wurde dann eingeführt von Clapton in diesen Kreis von Londoner Bluesmusikern. Und die ging dann später auch viel in diese Clubs, die da auch nach Bag o' Nails und andere waren. Da wurde dann auch noch lang gefeiert und der Junge war vielleicht noch ein bisschen zu jung dafür, aber da traf man eben Leute dann wie Pete Townshend, später Jimi Hendrix und Beatles und so. Er ist mit diesen ganzen Leuten befreundet gewesen, schon in einem absolut jugendlichen Alter.
Also sein Können hat die wahrscheinlich ja auch beeindruckt. Auch das ist ja wahrscheinlich so, wahrscheinlich wird es ja so gewesen, diesen Jungen müsst ihr gesehen haben, oder?
Extrem. Also es gibt Zitate auch von anderen bekannten Blues-Sängern, also Paul Jones von Manfred Mann und so, der sagte, ich habe diesen Typ gehört, dieses Kind, und auf einmal macht er den Mund auf und so, oh Gott, unfassbar. Und wenn der nach London kommt, dann können wir alle nach Hause gehen, dann haben wir keine Chance mehr. Also es war eine Art Kameradschaft, muss man ganz ehrlich sagen, in diesen Musikerkreisen. Es war nicht so ein Konkurrenzdenken eigentlich, man freut sich.
Aber man merkt schon, Steve Winwood wächst ein bisschen aus der Spencer Davis Group heraus, quasi, na,
genau,
ne, musikalisch
kann man sagen,
gesehen.
Ja, genau.
Und, aber er trifft ja dann offenbar, also wir kommen jetzt zu einer Phase zur Band Traffic, die er dann später gründet oder gleich quasi gründet. Die Mitmusiker trifft er aber in Birmingham, wenn ich das richtig sehe.
Ja,
ne?
Die kommen aus dem Umkreis. Aber das Lustige ist, die Spencer Davis Group spielte auch in Hamburg im Star Club.
Ah ja, richtig, ja.
Und Im Star Club spielte auch eine Band aus Birmingham, die hießen The Hellions. Und der Schlagzeuger der Band war Jim Capaldi, später sein Partner bei Traffic. Den hat er zum ersten Mal in Hamburg kennengelernt. Aber in Birmingham haben sie oft dann im Elbow Room, das ist ein Nachtclub gewesen, haben sie gejammt. Capaldi, Dave Mason, das war ein Freund von Capaldi aus Worcester, also einer Stadt in der Nähe von Birmingham. Und dann kam noch Chris Wood dazu, ein Kunststudent, der wunderbar Flöte spielen konnte. Und so lernten die sich kennen. Und das waren praktisch, es war der Freundeskreis von Steve Winwood, so wenn er weg war von der Bluesband. Und es ist dann noch eine Single erschienen von der Spencer Davis Group, die war I'm a Man, auch ein Welthit geworden. Das war ein Stück, das mit Percussion anfängt, die übrigens dann schon von Jim Capaldi gespielt wurde. Den hat Stevie dann damit ins Studio gebracht. Und produziert wurde es von Jimmy Miller, einem amerikanischen Produzenten. Und typisch für I'm a Man ist diese der perkussive Anfang und das später auch eine Coverversion von Chicago gibt's, die auch ein Welthit wurde. Und dann singt ist diese großartige Stimme von Steve Winwood zu hören. Und Jimmy Miller wurde später der Produzent der Rolling Stones. Sympathy for the Devil anhört. Dun, 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 mit Percussion am Anfang, ja, und sowas. Okay. Da kommt man wirklich darauf, denkt, ey, wo hat der das jetzt her mitgenommen?
Ja, ich weiß es, glaube ich, jetzt.
und jedenfalls war I'm a Man noch der letzte große Erfolg auch von der Spencer Davis Group, im Januar 67 erschienen. Und kurz danach wurde bekannt gegeben, dass Steve nun die Band verlässt. Und sie waren gerade am Höhepunkt ihres Erfolges. Erfolg in Amerika, Erfolg überall. Und der Abschied war schon ein bisschen plötzlich und überraschend. Eigentlich vorbereitet von Chris Blackwell und Steve, der schon früher geäußert hatte, er möchte eigentlich was anderes machen oder alleine auch die Sache bestimmen. Und insofern war, glaube ich, die Spencer Davis Group, Spencer und Pete York, waren schon sehr beleidigt. Zumal auf der letzten Tournee im Frühjahr 67, als sie noch die größeren Theater in England spielten mit der Spencer Davis Group, war dauernd diese Freundschaftsgruppe, diese Crew rund um Steve dabei. Also Chris Wood, Jim Capaldi, der nahm die immer mit, seine Freunde mussten dabei sein. Und auf dieser Tour im Hotel haben sie schon angefangen, viele Stücke zu schreiben, die auch später bei Traffic erscheinen sollten.
Ich glaube, diese Leute sind aber auch dann sein Alter gewesen. Wenn ich das richtig sehe. Das war natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, ne?
Genau, er hatte eine Sehnsucht, denn er hatte, ehrlich gesagt, ja keine Kindheit gehabt, keine Jugend. Er hatte von 15 an nur in dieser Band gespielt, immer rauf und runter im Van, im Auto aufgetreten, manchmal zweimal am Wochenende, an den Wochenendtagen. Und also ein wirklich unglaublich hartes Tourleben für einen Jugendlichen zwischen 15 und 17, 18 ist eigentlich nicht das Wahre. Er hatte nie eine echte Jugend. Und das war eigentlich jetzt so die Gruppe von Leuten, mit denen er das nachholen konnte. Gleichaltrige Leute, mit denen er Quatsch machen konnte, die auch ja ihn zu Drogenerfahrungen gebracht haben. Die waren dauernd bekifft. Also ich habe die dann selbst kennengelernt. Das war ständig auf Marihuana, Haschisch, andere Dinge bei Capaldi. Ein sehr interessanter Mann, italienisch, Roma-Sinti-hafter Vergangenheit. Also seine Eltern waren Musiker, die aus Italien und aus Irland stammten, die selbst auf Tour waren. Also Er sah auch ein bisschen aus wie so ein Pirat, wie so ein Seeräuber mit so einem schwarzen Bart früher schon. Und viele Leute hatten ein bisschen Angst vor ihm, sagen, oh, der ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Aber wahrscheinlich war das natürlich
okay, aber das war eben das Umfeld für Steve Winwood, der damit ja auch rauskam aus der Spencer Davis Group. Aus diesem Buch habe ich entnommen, dass er es auch ein bisschen leid war, so vorgezeigt zu werden. Und wie, das ist der Junge, der so singt wie Ray Charles und jeden Abend Georgia on My Mind bringen muss.
Und er hatte auch ehrlich gesagt immer sich für andere Sachen interessiert. Also er war ein ganz starker Jazz-Fan. Roland Kirk und andere Leute liebte er. Charles Mingus und so. Oder aber auch die Musik der Beatles oder anderer Leute, die gerade aktuell in dieser Musik sehr, sehr für eine ganz neue Zeit sorgten. Und das nahm er natürlich auch wahr und nahm auf und wollte deswegen auch mal was ganz, ganz anderes machen. Und er hatte, wie gesagt, diese Freundesgruppe auch als Quelle von neuen Inspirationen, weil der Jim Capaldi hatte seine Band umbenannt in Deep Feeling und spielte mit einem Vibraphonisten, Polly Palmer, der später bei Family spielte, also die eine Art von jazziger Rockmusik, ein bisschen psychedelisch spielten, so die Zeit, die sie Musiken, die aus Amerika auch rüberkamen, und da fühlte sich auf einmal auch Steve inspiriert. Oder Chris Wood, der Flötist, der brachte fernöstliche Musiken ein oder Folksongs aus Nordengland oder auch klassische Musik, all die Dinge, also sein Horizont wurde auf einmal erweitert, und das wollte Steve, glaube ich, auch.
Und das hört man dann eben auch bei Traffic auf den verschiedenen Alben, also gerade diese Einflüsse, aber vor allem, ich finde grundsätzlich die totale Spielfreude. Also die haben unheimlich gerne zusammen musiziert, offenbar.
Die haben also einfach erstmal, das war auch eine ganz kluge Sache, das hat Chris Blackwell gesagt, Steve sollte sich jetzt erstmal erholen mit seinen Freunden, sollte Ruhe finden, und er besorgte ein Cottage, ein Landhaus in den Berkshire Downs bei Oxford. Also wunderschöne Gegend, rollende Hügel, grüne Felder. Da lag so ein uraltes Landhaus, absolut runtergekommen. Das mussten sie erstmal renovieren. Aber bauten es dann so aus, da wurde eine kleine Bühne vor das Haus gebaut, so eine Art Veranda, worauf man auch draußen spielen konnte. Und dann haben sie da Musik gemacht. Dann haben sie dann erstmal versucht, Stücke zu machen, aber auch gleichzeitig einfach mal weg von allem. Keine Auftritte, sich einfach zurückgezogen. Und das hat Steve, glaube ich, sehr genossen. Und er wohnte dann mit diesen Mitmusikern, Dave Mason, Chris Wood, Jim Capaldi, die vier wohnten dann in diesem Cottage. Und ja, das war für die sehr, sehr kreativ. Und da entstanden die Songs für ihr erstes Album. Und dem ersten Album vorgesetzt waren zwei Singles. Eine war Paper Sun. Das im Mai erschien mit Sitar, also auch für andere Instrumentierung, Sitar und tolle Melodien. Und es erinnerte irgendwie auch an Beatles. Und da sind auch Worte drauf und Texte, auch in der zweiten Single, Hole in My Shoe heißt sie, die wirklich an Sgt. Pepper erinnern. Aber Sgt. Pepper erschien erst Ende Juni 67. Also sie selbst sagten später, wir haben dann Sgt. Pepper uns gekauft und angehört und gedachten, ey, klingt ja ein bisschen wie die Sachen, die wir aufgenommen haben gerade. Also es gab diese Stimmung, die in England auch herrschte, und da war nun waren die wirklich Frontrunner, Forerunner, also Vorläufer von Stilen. Paper Sun war ein toller Erfolg, Platz 4. Der größere Hit war noch Hole in My Shoe. Das war aber eher so ein bisschen alberner ein Song. Ich habe ein Loch in meiner Schuhe und ich laufe über die Wiese und überall kleine Blumen. Also es war so ein psychedelischer Drogensong, kann man schon sagen, in den Texten.
Hole in My Shoe, habe ich zumindest nachgelesen, war nicht ganz unumstritten bei den
anderen. Nee, genau. Es war so eine Art Kinderlied, die von Dave Mason allein geschrieben worden war. Und Dave Mason hatte eben nicht so eine kollektive Art zu arbeiten. Der schrieb seine Songs und sagte, ihr müsst die so spielen. Und das kam bei den drei Kollegen nicht so gut an. Die wollten ihre Stücke gemeinsam entwickeln. Der lässt was einfließen, man jammt, man spielt zusammen. Und so arbeiteten die. Und dann gab es echt Stress, weil Mason sagte, nee, ich will das aber so, hatte aber diesen erfolgreichen Song geschrieben.
Das muss man sagen, die spielen alle mehrere Instrumente ja
auch. Ja, alle. Ne? Also auch Capaldi spielte viele Instrumente. Winwood wissen wir sowieso. Chris Wood spielte Saxophon, Flöte. Und Mason auch ein sehr, sehr erfahrener und guter Songschreiber. Aber er musste die Band verlassen. Also nachdem die erste Platte gemacht worden war, wurde er schon gleich entfernt von der Band. Ist dann aber später noch zweimal wieder zurückgekommen, weil die Bande war wohl zu groß. Außerdem seine Songs waren auch nicht so schlecht. Aber er war immer so ein bisschen Grund für ein bisschen Streit und Stress. Aber das erste Album, das dann im Dezember 67 endlich erschien, Mr. Fantasy heißt das, ist ein Klassiker. Also ein unglaublich gutes Werk gewesen und da sind also schon Songs drauf, die eben auch so was Eigenständiges haben. Die vermischen komplizierte Taktwechsel, komplizierte Harmoniegänge, wo man denkt, ach, das ist ja jetzt wie Beatles, aber dann singt diese unglaubliche Stimme von Steve, ne, diese soulige Blues-Stimme auf einmal oder spanische Einflüsse, da gibt es so einen Song Dealer. Sun goes down, the dealer shuffles into town, makes a note of what's afloat, that's spinning round, he'll cut your throat in the time it takes to heal, the dealer's made another deal, when he plays for keeps, and sweeps the spinning roulette wheel, dealer. Oder Mellotron, andere Sounds auf einmal. Das aber verbunden mit der Soul-Stimme von Steve hatte einen solchen Zauber, ein gewisses großes Etwas. Und insofern ist dieses erste Album besonders mit der Titelnummer Dear Mr. Fantasy.
Sagenhaft gute Nummer, finde ich auch.
Ein Klassiker mit einem brennenden Gitarrensolo von Steve und ein großartiges Riff. Jeder unbedingt anhören, der das noch nicht kennt. Das ist wirklich eine Sache, die wird man nie vergessen.
Offenbar ist Mr. Fantasy ist offenbar, also ganz genau habe ich es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es ist eine Figur, die in diesem Cottage hausen sollte.
Ja, genau. Also
das ist, glaube ich, die Hintergrundgeschichte.
Die Jungs waren, also ich meine, man muss immer noch bedenken, Steve war, als er das machte, 18, gerade 19. Mit 18 hat er seine Erfolgsband verlassen und als der erste Platte erschien, war er 19. Also die waren alle noch sehr jung und waren, das war auch Chris Woods Einfluss, immer sehr in englische Mythen verliebt. Chris Wood lief dauernd rum und guckte nach irgendwelchen Gräbern, Hünengräbern. In England, in der Gegend gibt es zum Beispiel Pferde, die in Stein geformt sind in der prähistorischen Zeit. Man weiß nicht, wann die gemacht worden sind. Also das hat die Jungs sehr fasziniert. Aber wenn man in der Gegend ist, und ich habe in dieser Gegend ein Jahr gelebt, genau in der Stadt neben dem Dorf, wo sie ihr Cottage hatten, da habe ich sie dann auch in der Kneipe getroffen und mich mit Chris Wood angefreundet und so weiter. Also das ist eine Gegend, die lässt einen aber auch wirklich ins Fantasieren kommen. Das ist eine wunderschöne Gegend.
Und haben die da Musik gemacht?
Die haben in der Kneipe keine Musik gemacht. Die kamen nur einfach daher. Ich traf ein paar Mädchen in der Kneipe. Sie sagten, ja, da kommt gleich die Band. Ich sag, welche Band? Und dann sag ich, ja, kennst du nicht Traffic, die neue Band von Steve? Ja, kenne ich natürlich. Hatte ich in Hamburg schon die Platten gehabt. Und ja, und dann kamen sie. Und Chris Wood war extrem freundlich. Wir haben uns noch jahrelang immer getroffen und immer wieder Kontakt gehabt und so. Also im Nachbarcottage von Traffic wohnte Joe Cocker, der auch über die Plattenfirma die Verbindung hatte. Und Joe Cocker, ja, den traf man dann auch immer wieder in seinem Land Rover. Und diese Gegend, ja, die sprühte. We are not like all the rest. You can see us any day of the week. Come around, sit down, take a slip, fall asleep. Baby, you don't have to speak. I'd like to show you where it is, but then it wouldn't even mean a thing. Nothing's easy, baby, just please me. Who knows about the mind of me? If for just one moment you could step outside your mind and float to the sea. Im nächsten Jahr kommt gleich die nächste Platte raus, die heißt dann so wie die Band Traffic 1968. Auch voller starker Songs, finde ich. Auch da hat man das Gefühl, die weiten wirklich aus, was sie da ausprobiert haben. Also hat so Jazz-Anklänge. Viel Jazz-Anklänge, genau, durch Chris Wood eben auch. Aber auch durch Steve, der ja auch Jazz-Ambitionen hatte und auch so spielen konnte. Der konnte ja auch Jazz spielen. Das hat er schon bei seinem Vater in der Band gemacht. Und es ist eine eindrucksvolle Platte mit Klassikern drauf wie Who Knows What Tomorrow May Bring oder Feeling Alright vom zurückgekehrten Dave Mason geschrieben, ein Klassiker, der später mit Joe Cocker ein Riesenhit wurde. Feeling Alright. Oder ein Stück, das hieß Roaming Through the Gloaming with 40,000 Headmen. Also ein sehr, sagen wir mal, LSD-lastiger Titel, würde ich mal sagen.
Hört sich ein bisschen so an, ne, ja.
Genau. Aber wirklich, so eine Mischung aus klassischer Musik, aus Blues, Soul, Rock, Folk und aber auch langen Soli. Und gerade diese langen Soli, die haben sich eben nicht um diese Pop-Regeln gekümmert, 3 Minuten oder so, sondern die Stücke waren alle länger. 40,000 Headmen couldn't make me change my mind. If I had to take the choice between the deaf man and the blind, I know just where my feet should go, but that's enough for me. Sie haben sich ausgelebt und das durften sie auch, das haben sie auch gemacht. Kein Produzent sagte oder kein Plattenfirmenboss wie Chris Blackwell sagte, nee, das geht aber so nicht oder so. Nee, die hatten ihre vollkommene Freiheit und das hört man auch. Und das mag nicht so kommerziell sein für vieles, aber musikalisch sehr, sehr befriedigend. Und das merkte man besonders, wenn sie dann live spielten. Weil live ließen sie sich sehr viel Zeit, spielten manchmal 3 Stunden. Und die Stücke waren alle über 10 Minuten lang, was auch mal in die Hose gehen konnte. Also das kann mal gut sein, mal inspirierend, aber manchmal auch ganz schrecklich. Aber als Trio haben sie zum Beispiel so gespielt, dass Steve Gitarre sitzend gespielt hat, gleichzeitig Orgel und mit den Füßen die Basspedale als Bass gespielt hat, weil sie hatten ja nur noch Saxophon und Schlagzeug dabei. Also Steve hat 1/3 der Sache übernommen. Sie sind nach Amerika gegangen, 68 schon, und haben dort gespielt, und zwar im Umfeld von der Grateful Dead. Sie flogen nach San Francisco, mussten da spielen im Fillmore West, und Grateful Dead freundeten sich mit denen an, als Begrüßungsgeschenk gleich das Übliche, was man in San Francisco anscheinend zum Frühstück nahm, LSD. Nicht besonders gut für einige der Musiker, aber es wurde, glaube ich, da sehr, sehr oft zu sich genommen, was angeblich auch sich auf die Musik abgefärbt habt. Ich habe es immer nie begriffen, warum und wie. Aber sie lernten Moby Grape kennen, die Doors, Janis Joplin, spielten mit diesen Bands und waren gleich als Jam-Band in Amerika in dieser Art ausladenden, langen Soli-artigen Musik sehr, sehr erfolgreich.
Ja, es ist natürlich eine wichtige Komponente, gerade bei diesem Umfeld von Grateful Dead, die ja auch so stundenlange Konzerte mit ewig langen Soli und so gemacht haben.
What's wrong with you? Your body's like a weak and you think there's nothing we can do. Good golly, Polly, a shame on you. Cause Molly made a stew that'll make you know a good out of you.
Aber dann kommt es, also es gibt noch ein Live-Album, das heißt Last Exit, da kann man das dann auch nachvollziehen, was sie gemacht haben,
genau.
Ihre Songs. Aber dann kommt es zu einem, ja, Bruch ist vielleicht zu viel gesagt.
Ja, aber das sagt ja schon der Titel Last Exit. Diese Platte wurde rausgebracht, als dann klar war, dass dieses sehr, sehr kreative Trio oder dieses Quartett, manchmal auch Quartett, nun auseinanderging wegen dieses Anlasses, der nun kam. Auf diesem Album Last Exit gibt es eine wirklich tolle Nummer, Medicated Goo, die später auch immer vom Traffic gespielt wurde. Der Rest war Live-Aufnahmen, eben auch aus dem Fillmore, um zu zeigen, ja, das kann die Band auch live, oder vielleicht hatten sie für ein drittes Album auch nicht genug Material, weil jetzt hieß es ja, die Band hört auf. So klang es für mich damals. Man wusste ja nicht, dass ich später wieder zusammenkam. Denn es kam ein Projekt auf den Zettel. Cream hatten sich getrennt nach überragendem Erfolg. Eric Clapton war müde von dieser lauten, sehr energetischen Musik mit Ginger Baker und Jack Bruce. Immer auf höchstem Level, dazu sehr viele Streitigkeiten zwischen Bruce und Baker, auch zwischen Baker und Clapton. Also es gab Stress. Und Eric Clapton, der natürlich Steve von früher kannte und auch früher sich immer gesagt hatte, ich will mit dem auch mal spielen, wollte nun ein neues Projekt, eine neue Band starten und sprach Stevie an, und das war dann Blind Faith. Das entstand eigentlich Anfang 69.
Genau, das Kuriose an der Geschichte ist, finde ich, also kurzzeitige Band, wichtige Platte, die heißt dann auch so wie die Band, Blind Faith, 1969 ist sie auf den Markt gekommen, aber auf einmal ist dann doch wieder Ginger Baker mit in der Band.
Das war komisch.
Das hat Eric Clapton, glaube ich, immer bedauert, aber Steve Winwood hat eben auch die Klasse erkannt. Der ist natürlich toll gewesen, aber ein sehr anstrengender Mensch, glaube ich.
Ja, also damals ist es ja so gewesen, Clapton war noch gar nicht der Sänger und der Bandleader, er war einfach ein Gitarrist. Und der wollte mit Steve spielen und er hat es dann so erzählt, ja, wir wollten bei sich zu Hause ein bisschen jammen und üben. Auf einmal klingelt's und da steht Ginger Baker da, macht sich einen Tee und so, ist dabei und geht nicht wieder weg und sagt dann, ja, ich würde gerne mitspielen. Und Clapton wollte es eigentlich überhaupt nicht. Er wollte ja auch weg davon. Aber Steve fand ihn schon sehr beeindruckend, auch musikalisch, und hat nichts dagegen gehabt. Und dann wurde noch ein vierter Mann, Rick Gretsch von Family, geholt als Bassist. Und das war dann diese Band. Aber die Tatsache, dass Ginger Baker dabei war, war sicher auch einer der Gründe, warum die Band nur so kurz bestand.
Okay, aber auf jeden Fall hat das trotzdem dieses kreative Potenzial dazu geführt, dass dieses Album aufgenommen wurde und einige wirklich umwerfende Songs entstanden sind.
Ja, und ein unfassbarer erster Auftritt. In der Presse hieß es dann natürlich gleich, es gibt eine neue Supergroup. Der Begriff Supergroup wurde eigentlich da erfunden. Also Creams, Eric Clapton, Traffic, Steve Winwood und das heißt ja schon Supergroup. Und das war das Gegenteil, was eigentlich Clapton oder auch Winwood wollten. Dieses Label wollten sie überhaupt nicht. Sie wollten ruhige, schöne Musik machen, so mehr nach dem Vorbild von The Band. Das ja. war, die Musik wollten sie eigentlich machen und nicht irgendwie eine Supergroup. Und das erste Konzert, ausgerechnet im Hyde Park, vor, ich glaube, 100.000 Leuten. Die Band noch nicht richtig geübt, nicht erfahren. Es muss ein sehr chaotischer Auftritt gewesen sein, der also auch nicht gut war und die Stimmung in der Band gleich schon ein bisschen runtergestimmt hat. Das Album erschien dann später, hat wirklich wunderbare Stücke drauf. Also In the Presence of the Lord zum Beispiel.
Ja, can't Find My Way Home, finde ich, ist
der Klassiker.
Unglaublich stark.
Winwoods Song, der wirklich unfassbar gut war. Und also insofern hat sich, glaube ich, Steve Winwood sehr, sehr, sehr stark engagiert für diese Band. Hat auch viel aufgegeben, sein gerade sehr erfolgreiches neues Trio. Und hat sehr gute Stücke eingebracht in diese Band. Und dann gingen sie auf Amerika-Tournee und dann begann schon das Übel. Clapton war damals auch in einer persönlichen Krise, das heißt, er trank zu viel, er fing gerade an auch mit Heroin, mit all diesen Dingen, die ihn praktisch also auch unberechenbar machten. Und er bekam immer schlechtere Laune auf dieser Tournee. Die Auftritte waren vielleicht auch noch nicht gut. Der alte Stress zwischen Baker, Ginger Baker und Clapton tauchte wieder auf. Und im Vorprogramm dieser Amerika-Tournee von Blind Faith war Delaney und Bonnie and ein Paar aus den Südstaaten, das soulige Rockmusik machte. Und mit denen freundete sich Clapton an. Er hing immer mit denen rum. Er trat mit denen schon mal auch als Vorprogramm auf und machte all diese Dinge. Man merkte, er entfremdet sich von Blind Faith ziemlich schnell. Und ist dann ja auch in Europa schon im Herbst mit Delaney und Bonnie und Friends auf Tournee gewesen, in der Royal Albert Hall mit George Harrison als seinem befreundeten Rhythmusgitarristen dabei. Es gibt auch ein wunderbares Live-Album. Also man merkte, der Weg war wieder weg und er verließ Blind Faith noch in Amerika. Die Tournee war zu Ende, bumm, aus war's. Und Clapton hat jetzt in einem Interview gesagt, das hast du auch gesehen, glaube ich, hat das sehr bedauert. Er fühlt sich richtig immer noch sehr schlecht, dass er damals Steve im Stich gelassen hat, der nun viel aufgegeben hatte und nun einfach rumhang, nicht wusste, wie es weiterging. Und Clapton einfach sagte, fühlt sich körperlich schlecht, I'm ashamed, sagt er heute über dieses Verhalten. Aber das vielleicht ein bisschen egoistisch klang.
Aber daran sieht man eben auch, dass da verschiedene Kräfte wirken. Ja. Also Ginger Baker eben, dann aber auch diese großen, großen Erwartungen, denen sie sich ja eigentlich entziehen wollten. Mhm. Und Steve Winwood war ja im Grunde auch, sagen wir mal, da in die nächste Mühle geraten, nach seinen ganzen Bands davor,
genau.
Oder?
Voll in diese Mühle, die er eigentlich nicht haben wollte. Und interner Stress in der Band, dann zu viel Medienaufmerksamkeit. Und dann hieß es für ihn nun, was jetzt? Und darüber reden wir, glaube ich, in der nächsten Folge, denn die Geschichte von Traffic und Steve Winwood geht ja weiter, noch viel weiter.
Genau, wir reden in der nächsten Folge weiter über diese wunderbare Musik. Vielen Dank für heute, Peter.
Danke, Uke.
auch unsere NDR-Kolleginnen und Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich kürzlich ganz viel mit Musik beschäftigt, und zwar mit Bands und Musikgrößen aus der früheren DDR. Dazu hat der Autor Leif Tennemann lange Interviews geführt, zum Beispiel mit Toni Kral von City oder André Herzberg von Pankow. Da kriegt ihr spannende Einblicke und hört Anekdoten aus der Musikwelt zu DDR-Zeiten. Die Musiker erzählen auf jeden Fall ohne Blatt vor dem Mund, jetzt wo alle kurz vor dem oder schon im Rock-Ruhestand sind. Die Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek unter dem Titel Kunstkarten.